Schön, bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin viel unterwegs und Bayreuth ist fast ein Heimspiel. Wir wohnen in der Nähe von Lauf an der Pegnitz und das war heute richtig eine schöne, kurze Anfahrt. Vielen Dank, das tut gut. Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden Christusforum Deutschland. Ich bin mit dem Titel Geschäftsführer gar nicht so sehr glücklich. Und zu meiner Einführung hat eine Schwester so an meinen 2 Metern hochgeschaut und gesagt, Geschäftsführer brauche ich nicht, aber einen großen Bruder habe ich mir schon immer gewünscht. Und das fand ich irgendwie schön, weil es was zum Ausdruck bringt und ich bin sehr gern großer Bruder und in der Hinsicht dann auch Geschäftsführer, so wie das große Brüder manchmal machen, die jüngeren Geschwister mal rausboxen, auch mal trösten, auch mal ermahnen und einen Weg vielleicht auch mal vorausbahnen, wo die jüngeren Geschwister folgen können. All das gehört zu meinem Aufgabengebiet. Bin nebenbei noch im Präsidium unseres Bundes zusammen mit den Baptisten und da haben wir ungefähr 850 Gemeinden in Deutschland, die wir mitgestalten dürfen, denen wir helfen dürfen und da freue ich mich sehr. Wir haben dieses Jahr ein Thema Beziehungsfähigkeit, Generation Beziehungsfähigkeit oder auch Generation Beziehungsunfähigkeit von dem Bestseller-Titel abgeleitet, wo wir gemerkt haben, da würden wir gerne noch mal drüber nachdenken, über dieses Thema Generation Beziehungsunfähig oder fähig, weil dieses Buch als Bestseller eigentlich nur Fragen aufwirft, nur Probleme beschreibt und offensichtlich aber so sehr einen Nerv trifft, dass es so oft verkauft wurde, obwohl in diesem Buch keine wirklichen Antworten zu finden sind. Und gleichzeitig fühlt man sich verstanden, abgeholt, offensichtlich in einer großen gesellschaftlichen Not, sodass wir gesagt haben, dieses Jahr wollen wir nochmal diesem Thema widmen und aus unserem Glauben heraus an unseren Herrn Jesus Christus und aus seinem guten Wort heraus versuchen, doch auch Antworten zu geben auf die große Frage, beziehungsfähig sind wir das? Und wir würden gerne mithelfen und dazu beitragen, dass Beziehungen gefördert, geheilt und gestärkt werden. Dazu gibt es am Ausgang 2, 3 Informationen. Gerne auch noch mal hinweisen, würde ich auf unseren Wandkalender. Wir sind ja in einem Namensänderungsprozess zu Christusforum Deutschland hin. Das ist eine Möglichkeit, wie wir auch unter dem Jahr in Verbindung bleiben mit schönen Bibelsprüchen, mit schönen Fotos, mit Terminen, wo wir euch einladen, auch mitzubeten und dazuzukommen. Und wenn ihr noch irgendwie ein Fleckchen in eurer Küche oder in eurem Flur oder wo auch immer Platz habt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr ihn noch aufhängt. Auch im März kann man noch einen Kalender aufhängen. Es zeigt einfach auch, dass wir in Verbindung, in Beziehung stehen und auch ein Impulsheft zum Jahresthema neben anderen Flyern zu Veranstaltungen. Bedient euch draußen, ich habe reichlich mit. Auch dazu ein paar gute Aufsätze, wie wir als Gemeinde auch dazu beitragen können, Antworten zu geben auf diese große gesellschaftliche Not der Beziehungsunfähigkeit. Und wir tun das nicht aus Überheblichkeit und weil wir irgendwie Beziehungen ganz automatisch schon könnten und weil bei uns in unseren Gemeinden Beziehungen von alleine gehen. Nein, ganz im Gegenteil, wir merken auch in unserem Kontext, funktioniert Beziehung, funktioniert Ehe, funktioniert Mehrgenerationengemeinde nicht ganz automatisch. Aber wir haben einen so wunderbaren Herrn, der von Anfang an bis in die Ewigkeit, und das werden wir uns jetzt gleich in der Predigt auch miteinander anschauen, immer für Beziehung steht, immer um Beziehung ringt, der dich und mich als sein Ebenbild geschaffen hat, mit dem großen Ziel, dass er Gemeinschaft mit dir und mit mir hat. Und deshalb wagen wir uns an dieses Thema Beziehungsunfähigkeit nicht, weil wir so viel besser sind, weil wir es so viel besser könnten als die Gesellschaft draußen, sondern weil wir einen Herrn haben, der uns mit seinem Evangelium befähigt, auch in Versöhnungen einzutreten, beziehungsfähig zu werden und der so gerne mit uns in diese Gemeinschaft eintreten möchte. Ich habe euch etwas mitgebracht, das muss ich kurz auspacken. Das ist ein Symbol, ein Gegenstand, der für mich Beziehungen und Beziehungsfähigkeit in einer ganz wunderbaren Weise auch zum Ausdruck bringt. Muss ich schauen, dass ich hier nicht alles zerstöre. Kann man es erkennen? Ein Zelt. Das, ihr Lieben, ist ein Zwei-Personen-Zelt. Also wenn du mit mir zelten gehen willst, bleibt für dich relativ wenig Platz. Das ist aber gerade auch das Besondere am Zelten. Zelten, und das Zelt steht für ganz enge, für innige Gemeinschaft. Wenn Gott in seinem ersten Gebot sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, dann können wir das ja so als Imperativ und Befehl verstehen. Wir können es aber auch im Bild des Zeltes verstehen und sagen, du brauchst neben mir keine andere Zeltgemeinschaft. Du sollst mit mir in einer engen Gemeinschaft sein, und zwischen uns und neben uns und um uns herum gibt es niemand und nichts anderes, was es wert ist, angebetet und in dieser engen Gemeinschaft zwischen Schöpfer und Geschöpf zu leben. Ein Zelt steht also für Beziehungen. Und ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, wenn du Wort Gottes liest, wenn du Bibel liest, dass wir einen Gott haben, der unwahrscheinlich gerne zeltet. Unser Gott zeltet gerne. Das haben wir an verschiedenen Stellen. Bei Mose lesen wir, dass Gott im Zelt von Sem wohnt. Im Johannes lesen wir, dass Christus Fleisch, Mensch wurde und unter uns wohnte. Und das griechische Wort, was hier steht für wohnen, ist das Wort zelten. Oder im Korintherbrief, wo wir nochmal lesen, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Der dreieinige Gott zeltet gerne, nicht um des Zeltens willen, nicht um des Campens willen, sondern er zeltet deshalb so gerne, weil das Zelt und das Zelten Ausdrucksform ist von enger, von inniger Gemeinschaft. Und so begann die Geschichte mit dem Volk Israel auch genau in dieser Weise, dass Gott inmitten des Volkes wohnte, im Zelt, in der Stiftshütte. Das war ein Zelt, das war etwas Mobiles. Die 12 Stämme Israels außen herum, Gott wohnt in der Mitte bei seinem Volk. Und wir wissen, als Bibelkenner, wenn Gott dann die Feuersäule und die Wolkensäule initiiert hat, dann war das Zeichen des Aufbruchs. Und Gott war nicht sehr begeistert. Gott war überhaupt nicht begeistert von dem, was dann David und Salomo verwirklicht hat, indem sie ihm einen Tempel gebaut haben. Gott war deshalb nicht begeistert, weil er etwas erahnt hat, was jetzt passiert. Mit dem Zelten war Gott in der Mitte seines Volkes. Und er hat entschieden, wann es losgeht. Und sein Volk ist ihm nachgefolgt und aufgebrochen und losgezogen. Und mit dem Gedanken des Tempels hat unser Herr wohl etwas im Voraus in seiner Allmacht schon erahnt, was jetzt passiert. Der Mensch baut Gott ein Haus, wo Gott drin wohnen soll. Und jetzt entscheidet der Mensch, wann er zu seinem Gott kommt und wann er wieder geht. Und dieses Bild war der Ursprung und der Urbeginn eigentlich von Beziehungsstörung zwischen Gott und Mensch. Und deshalb lesen wir in Hesekiel, wie Gott sich aus dem Tempel verabschiedet hat. Deshalb lesen wir im 2. Samuel-Buch, wie Nathan zu David gehen sollte. 2. Samuel 7, Vers 4, wie Nathan zu David gehen sollte und ihn noch mal fragen sollte, sag mal, habe ich jemals in einem Haus gewohnt, was die Menschen aus Steinen gebaut haben? Nein, von Anbeginn war ich doch der Bündnispartner, der im Zelt mitten unter seinem Volk gewohnt hat. Apostelgeschichte 7, 47 greift es auch noch mal auf, wo nochmal die Frage gestellt wurde, hat Gott jemals in einem Haus gewohnt, das Menschen aus Stein gemacht haben? Und Vers 48 steht, niemals, niemals. Nun, ich habe überhaupt nichts gegen Gemeindehäuser und auch nicht gegen so schöne Gemeindehäuser, wie ihr hier eins habt. Überhaupt nicht. Aber es ist etwas passiert, dass man den Alltag von der Anbetung weggetrennt hat. Dass nicht mehr Gott in der Mitte war und er bestimmt hat, wann es losgeht, sondern dass nun der Mensch irgendwie ein Tempel gebaut hat, ein Haus, wo man Gott hineingesperrt hat und jetzt der Mensch entschieden hat, wann komme ich und wann gehe ich. Und damit war das Herzensanliegen Gottes mit dir und mir, enge Zeltgemeinschaft zu haben, aufs Höchste gefährdet. Bis heute lauert diese Gefahr. Und unsere Beziehungsunfähigkeit fängt an der Stelle an, wo wir als Gemeinde, wo wir als Person Alltag von Anbetung trennen. Wo wir meinen, unser Alltag hat mit unserem Glauben und mit unserer Beziehung zu Gott nichts zu tun. Und das ist eine Gefahr, ihr Lieben, wo wir bei Beziehungsfähigkeit oder Unfähigkeit ganz gut aufpassen müssen, weil wir einen biblischen Befund haben, wie Gott sich dann auch aus diesem Tempel verabschiedet. Wir lesen, was im Tempel passiert ist. Da haben Menschen verlernt anzubeten. Da ging das Gesetzbuch verloren. Da wurde das Opfersystem korrumpiert. Da haben Priester ihre Redlichkeit verloren. Und da haben die Israeliten ihren Gott verloren. Und das sollte nicht passieren. Das darf nicht passieren. Das würde die Gemeinschaft zwischen deinem Schöpfer und dir als geliebte Tochter, als geliebter Sohn ganz elementar stören und zerstören. Und deshalb erinnert uns Gott heute mit diesem Bild, mit diesem Gegenstand des Zeltens daran, dass er die Gemeinschaft und die Beziehung zu dir so sehr liebt und sich so sehr danach sehnt, dass du in diesem Zelt mit ihm Gemeinschaft hast. Warum? Weil Zelten steht für enge Gemeinschaft. Ich habe gerade schon gesagt, da ist wenig Platz drumherum. Da hat auch wenig Platz. Zelten ist eine Ausdrucksform, wo wir auf Tuchfühlung gehen, wo wir Hautkontakt haben, wo wir vom anderen im Grunde alles mitbekommen. Und deshalb liebt Gott das Zelten so sehr mit dir, weil das ein Ort ist, wo ihr wirklich und wir in dieser persönlichen Beziehung Gemeinschaft mit dem Allerhöchsten haben. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, heißt ganz konkret, da ist kein Platz für andere Dinge, für Personen, für Gegenstände, für andere Götter, die anzubeten sind, weil Gott liebt diese ausschließliche Gemeinschaft zwischen dir und ihm. Zelten steht auch für transparentes Leben. Beim Zelten kann man wenig verstecken. Beim Zelten ist es nicht wie in einer Villa mit 12 Räumen, wo man zwar zusammen lebt, aber sich immer noch gut aus dem Weg gehen kann, wo man irgendwie in einen anderen Trakt geht und man lebt zwar in einem Haus, aber man kann sich noch sehr gut voneinander entfernen. Nein, das geht beim Zelten nicht. Das Zelten ist keine 12-Raum-Villa. Das Zelten steht für transparentes Leben und du darfst so ehrlich sein. Du darfst so offen sein. Gott genießt das, wenn wir transparent sind, wenn wir in dieser engen Gemeinschaft eben nichts verheimlichen, wenn wir nicht abhauen in irgendwelche anderen Nebenschauplätze, in irgendwelche anderen Räume. Deshalb zeltet auch Gott so gerne mit dir, weil das eine Ausdrucksform ist, dass wir Herz-zu-Herz-Beziehung haben. Ungeteilt, ungetrennt, da ist nichts dazwischen. Und Zelten steht auch für einfache Umstände. Beim Zelten überlegt man sich sehr gut, was nimmt man mit. Beim Zelten wird plötzlich das Thema belastendes Reisegepäck etwas ganz Natürliches. In unserem Alltag schleppen wir Dinge mit, tragen wir Dinge nach, hängen wir gelegentlich in den Verletzungsmustern unserer Vergangenheit und beim Zelten überlegen wir, was beschwert jetzt diesen Zeltaufenthalt? Was beschwert mich, wenn ich kurzerhand einpacken muss und aufbrechen muss? Und deshalb liebt Gottes Zelten auch, weil Zelten steht für einfache Umstände, für was ganz Schlichtes. Wir brauchen nicht viel Klimbim und drumherum. Gott ist die Gemeinschaft mit dir ein völliges Genüge. Wir brauchen keine großen Gegenstände, wir sollten kein großes Reisegepäck, was uns belastet, mitbringen. Wir sollten das Zelt nicht vollstopfen mit allerhand Kram und unnötigen Dingen, sondern Zelten steht. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, auch dafür, dass ich von Gott abhängig bin und beweglich zugleich. Ich bin felsenfest gegründet in der Beziehung zu meinem Herrn, aber ich bin gleichzeitig beweglich, wenn er die Feuersäule anstellt, wenn er die Wolkensäule initiiert, aufzubrechen. Und deshalb steht Zelten auch dafür, dass es kein großes Fundament hat. Zelten steht dafür, dass wir uns nicht irgendwo festbetonieren in vermeintlichen Sicherheiten. Die große Flüchtlingswelle hat ja eins nochmal offenbar gemacht, dass das Grundbedürfnis von uns Deutschen die Sicherheit ist, das Fundament. Und die Menschen, die gekommen sind, für die war Sicherheit und ist Sicherheit nicht so sehr das Grundbedürfnis, sondern diese Menschen, die leben aus ihrem kulturellen Hintergrund ganz oft in Beziehungen. Die suchen Beziehungen. Und neben all dem, wenn man das einschätzen mag und politisch irgendwie sich dazu positioniert, das ist heute nicht unser Thema, hat es doch noch mal etwas deutlich gemacht, dass wir in unserer Kultur ganz oft das Fundament suchen, den Beton, ja, da wo nichts mehr rüttelt. Und Gott uns noch mal neu einlädt, auch durch diese Situation, auch durch die fremden Kulturen, die Menschen, die zu uns gekommen sind, noch mal zu überlegen, sind wir eigentlich beziehungsfähig? Ist das ein Gut, ein Wert? Ist das etwas, was wir in unserem Alltag auch gerne leben? Und die Beziehung zu anderen Menschen ist eine Ausdrucksform auch dessen, dass wir einen Schöpfer haben, der immer für Beziehung einsteht. Der gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Wie anders könnte man diesen Vers interpretieren, als dass Gott uns sagt, freu dich am Gegenüber. Es ist nicht gut, dass du alleine bist. Ob das dann in die Ehe führt, in die Beziehung innerhalb der Gemeinde, in unserem Kontext, wo wir von unserem Glauben erzählen dürfen, in die Gastfreundschaft, wo auch immer, ganz egal. Aber es geht los mit der großen Freude, mit der geistlichen Freude und Neugier in Beziehungen einzutreten. Zelten steht auch dafür, ich habe hier keine bleibende Stadt. Wir sollten uns bewusst machen, dass wir hier nicht auf ewig sein werden und dass deshalb die Dinge, die wir in unseren Häusern anhäufen, die wir in unseren Kellern und Dachböden stapeln, dass die vergänglich sind und dass Gott eigentlich gerne wieder an dieses Leben zurück möchte, zu sagen, du bist völlig abhängig von ihm und gleichzeitig beweglich in deinem Herzen. Und wenn Gott heute sagt, meine liebe Tochter, mein lieber Sohn, komm, lass uns aufbrechen. Ich habe eine neue Berufung, ich habe ein neues Tätigkeitsfeld. Wir sind miteinander auf Reisen, dass du einpacken kannst und mitgehen kannst und dass der Herr dich rausrufen kann, wie David von den Weideplätzen und dann in eine Berufung stellen. Das setzt voraus, dass wir aufbruchsbereit sind. Der einzige Grund, warum Gott dich geschaffen hat, ist, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Das scheint uns so selbstverständlich zu sein, aber in unserem umtriebigen Alltag und manchmal auch in unserem umtriebigen Gemeindealltag ist es gar nicht mehr so selbstverständlich, sondern dann denken wir sind da, um irgendwie fromme Dinge zu tun, um gute Sachen zu machen, die alle ihren Wert und alle ihre Berechtigung haben. Beziehungsfähigkeit, Zeltpartnerschaft, das darf ich dir heute nochmal zusprechen. Du bist hier auf dieser Erde, nicht in der ersten Priorität, um lauter gute Dinge zu tun, sondern in der ersten Priorität, um Gemeinschaft mit deinem Vater im Himmel durch Jesus Christus zu haben, mit dem allmächtigen, dreieinigen Gott. Das ist der Grund, warum du und ich hier auf der Erde sind. Und aus dieser Gemeinschaft werden wir keine faulen Leute sein, werden wir Dinge initiieren, werden wir Sachen machen, werden wir natürlich Reich Gottes bauen und Gemeindealltag gestalten. Aber wir sollten nicht die Prioritäten verlieren und umstellen, weil wenn wir diesen Grund vergessen, Das ist der erste Grund, warum Gott dich gemacht hat als sein Ebenbild, damit er Gemeinschaft mit dir hat. Wenn wir das verlassen, wird eine große Leere entstehen. Ein Suchen und nicht Finden. Ein sich abrackern und irgendwie den Dingen hinterherlaufen. Aber es wird diese ursprüngliche Beziehung auf dem Spiel stehen. Dass es Gott am wichtigsten ist, dass er Zeltgemeinschaft, innige Beziehung mit dir hat. Alle diese Merkmale des Zeltens und auch der Hintergrund des ersten Gebotes, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, steht genau dafür, dass wir eine Gemeinschaft haben und wissen und erkennen und daran bleiben, warum wir eigentlich geschaffen sind. Ich möchte ein bisschen mit euch in das Wort Gottes hineinlesen. Und der Psalm 78, wir lesen gleich auch noch zwei andere Stellen, der Psalm 78 ist ein Erinnerungspsalm, der nochmal sehr schön deutlich macht, wie Gott mit seinem Volk gelebt hat, wie Gott Wunder getan hat, wie Gott das Meer geteilt hat und sein Volk befreit hat, wie Gott immer wieder Manna geschenkt hat und Wachteln und wie gleichzeitig das Volk auch immer wieder untreu wurde und sich aus dieser Beziehung von Gott herausgelöst hat. Der Psalm 78 beschreibt das nochmal, diese ganze Geschichte, Exodus und darüber hinaus, welches Herzensanliegen Gott hat, wie er zu seinem Volk steht, wie er zu dir und mir steht und wie das Volk Israel und wie auch immer ich mich trotz all den Wundern, trotz all dem, was Gott für mich schon getan hat, mich immer wieder rauswinde und das Zelt verlasse und die Gemeinschaft mit ihm verlasse. Wir lesen ein bisschen hinein in diesen 78. Psalm und werden gleich nochmal einen erschreckenden Befund machen, was dann passiert ist. Dann führte er sein Volk heraus wie ein Hirte seine Schafe. Und in der Wüste leitete er sie wie eine Herde. Er brachte sie in sein heiliges Land und führte sie zu dem Berg, den er mit eigener Hand zu seinem Eigentum gemacht hatte. Die anderen Völker vertrieb er von ihnen aus dem Land und verteilte es als Erbbesitz an die Stämme Israels. So konnten sie in den Zelten dieser Völker wohnen. Doch wieder forderten sie Gott heraus. Sie lehnten sich gegen ihn, den Höchsten, auf und hielten sich nicht an seine Mahnungen. Sie sagten sich von ihm los und brachen ihm die Treue, wie schon zuvor ihre Väter. Unzuverlässig waren sie, wie ein Bogen, dessen Pfeile in die falsche Richtung schnellen. Sie bereiteten ihm Kummer durch ihre heidnischen Altäre auf den Anhöhen. Mit ihren Götterbildern reizten sie ihn zur Eifersucht. Als Gott hörte, wie sie zu anderen Göttern beteten, entbrannte sein Zorn. Voll Abscheu wandte er sich von Israel ab. Und jetzt der Vers 60. Er gab sein Heiligtum in Silo auf, das Zelt, in dem er unter den Menschen gewohnt hatte. Das ist der tragische Befund. Das Zelt ist leer. Das Volk hat so viele gute Erfahrungen gemacht, so viel durchtragen, hätten so viel Grund gehabt, diesem einzigen und alleinigen Gott zu vertrauen. Und sie haben diese Biografien, diese Wunder, diese Lebensgeschichte, diese Auszugsgeschichte immer wieder mit Füßen getreten, indem es ihnen noch nicht gereicht hat und indem sie wieder untreu wurden und indem sie wieder den Bund gebrochen haben und indem sie sich wieder aus dieser Gemeinschaft verabschiedet haben. Und irgendwann hat dann Gott gesagt, also ich bleibe hier jetzt auch nicht alleine im Zelt zurück. Und das lesen wir im Vers 60, er gab sein Heiligtum in Silo auf, das Zelt, in dem er unter den Menschen gewohnt hatte. Es ist ein tragischer Befund. Wir können aus der Distanz auf das Volk Israel zurückschauen und können natürlich als Kenner der gesamten Schrift auch sagen, gut, aus unserer heutigen Sicht, warum haben sie das getan? Und ich würde dich einladen, bei dir zu bleiben, so wie ich bei mir bleibe und auf mein eigenes Herz achte, weil daraus quillt das Leben. Und mich heute noch einmal von unserem Herrn fragen lassen, in welchem Lebensbereich haben wir die Zeltgemeinschaft verlassen? Sind wir nicht mehr in enger Gemeinschaft? Sind wir nicht mehr transparent? Sind wir nicht mehr in unserem Herzen beweglich und abhängig von ihm? Und haben Dinge und Unrat aufgehäuft, die uns das Reisen mit unserem Herrn sehr beschwerlich machen? Es ist eine sehr seelsorgerliche Frage. Vielleicht für dich heute auch das erste Mal. Dann würde ich dich einladen, diese Einladung anzunehmen, dass Gott mit dir Gemeinschaft haben kann. Und wie das gehen kann, das werden wir gleich am Ende der Predigt auch nochmal hören. Und für uns, die wir vielleicht über Jahre, Jahrzehnte mit Gott schon leben, gilt diese sehr seelsorgerliche Frage, wo, in welchem Lebensbereich ist genau das passiert, dass du dich aus der Gemeinschaft mit deinem Herrn rausgewunden hast. Und dass das Zelt jetzt irgendwie nur noch halb besetzt ist. Und Gott möchte seine Hand ausstrecken und sagen, komm, genau in diesem Lebensbereich, sei da auch wieder ehrlich, sei da auch wieder transparent und komm zurück in diese enge Gemeinschaft mit mir. Wenn wir ins Neue Testament schauen, da sehen wir, und das berührt mein Herz zutiefst, was Gott als allererstes wiederherstellen wird in dieser neuen Erde und unter diesem neuen Himmel. Lest mal mit mir Offenbarung 21, 1 bis 3 und lasst euch berühren von dem Herzschlag Gottes. Es ist das Erste, was wiederhergestellt wird, wenn diese verlorene Schöpfung sozusagen wieder neu hergestellt wird. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Gott kommt sofort zurück auf den Punkt. Kommt sofort zurück auf das zentrale Herzensanliegen. Noch bevor alles andere neu gemacht wird, stellt er diese Gemeinschaft wieder her, dass er, der allmächtige Gott, mitten unter seinem Volk wohnen wird. Das, was der Mensch weggetrennt hat durch den Tempelbau, aber der Tempelbau war ja nur das äußere Zeichen von dem, wo wir uns innerlich verabschiedet haben aus dieser Zeltgemeinschaft. Gott stellt als allererstes das wieder her. Und es zeigt, wie wichtig es ihm ist. Das zeigt, welche Leidenschaft er für dich hat. Welch große Liebe er für dich und mich hegt. Das ist der erste Punkt, ist, der neu wieder aufgerichtet wird. Das berührt und das muss berühren, weil es unseren Alltag prägen soll. Das ewige Leben hat schon begonnen. Wir brauchen nicht darauf warten. Wir haben heute schon einen Tag in der Ewigkeit. Wir sind noch hier auf dieser Welt und irgendwann wird es der Wechsel sein in das Jenseits, in den Himmel. Aber die Gemeinschaft, die Herrlichkeit Gottes zu erleben und Bündnispartner und Zeltgemeinschaft und Zeltpartner zu sein, das darfst du heute schon voll auskosten. Die Frage der Herzenswünsche. Gott hat einen Herzenswunsch offenbart. Gottes Herzenswunsch ist enge Gemeinschaft mit dir. Wir waren schon bei David, wir waren schon bei Salomo. David hatte den Plan, den Tempel zu bauen. Salomo hat es dann verwirklicht und wir haben schon ein bisschen hineingeforscht, warum Gott nicht so sehr begeistert war. Wenn wir beim Thema Herzenswunsch sind, dann würde ich dir gerne auch die Frage stellen, was ist denn dein Herzenswunsch? Gott hat sich eben offenbart mit seinem Herzenswunsch und gesagt, mein größtes Herzensanliegen ist, mit dir Gemeinschaft zu haben. Was ist dein Herzenswunsch? Salomo, von Salomo wissen wir, was sich Salomo gewünscht hat von Gott. Wer weiß es? Salomo hat sich Weisheit gewünscht und Gott war sehr angetan und Salomo war ein weiser Mann. Unter ihm war das Volk Israel geografisch zu einer Größe gekommen wie davor nie und danach nie. Unter Salomo herrschte weitgehend Frieden und die Weisheit, die Salomo sich gewünscht hat, die hat ihre Früchte getragen. David hingegen, bei David war weitaus nicht so viel Frieden. Und gleichzeitig lesen wir von David an fast jeder, in jedem Kapitel irgendwo eine Rückkopplung. Über 800, fast 900 Mal wird in der gesamten Bibel David erwähnt. Obwohl er weit nicht so friedvoll regiert hat, obwohl er Ehebrecher war, obwohl er zum Mord angestiftet hat, obwohl David alles andere als perfekt war. Und ich habe mich gefragt, warum lesen wir von David so viel und von Salomo bleibt so ein bisschen im Bereich der Floristik übrig, ja, dass wir eben so schön gekleidet sind wie Salomo, die Blumen und so weiter. Und ich habe den Eindruck, es hängt mit dem Herzenswunsch zusammen. Salomo hatte einen guten Herzenswunsch, Weisheit. Aber David hatte, glaube ich, einen Herzenswunsch, der hat sich 100% mit dem Herzenswunsch von Gott überlagert, plausibel gemacht, überdeckt. Die waren 100% auf der gleichen Fährte. Von Salomo wissen wir es, dass es Weisheit war. Der Herzenswunsch von David, den haben wir manchmal nicht ganz so präsent, aber wir lesen ihn in Psalm 27, 4. Das ist der Herzenswunsch von David. Eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Wir können uns darüber streiten, ob das der Grund ist, aber für mich scheint es sehr plausibel zu sein und ich könnte mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum David in all seiner Unperfektion, in all seiner Sündhaftigkeit trotzdem irgendwie ein Mann Gottes war, der sich durch die Biografie und durch die Bibel hindurchgezogen hat, weit ins Neue Testament und weit in unsere eigene Kindergottesdienste hinein. Weil er offensichtlich einen Herzenswunsch mit unserem Herrn geteilt hat, die völlig in Übereinstimmung waren. Darf ich dich nochmal, und nicht für mich, sondern für Gott und für eure Beziehung fragen, was dein tiefster Herzenswunsch ist. Und es könnte heute ein Tag sein, wo du das nochmal neu formulierst oder nochmal neu ganz anders formulierst, dass du nicht mit deinen Herzenswünschen vielleicht Dinge nachjagst, die auch gut sind, aber die Priorität zwei sind, sondern heute mit dir und deinem Herrn nochmal klar machst, was dein tiefster Herzenswunsch ist. Und ich bete darum und würde mich so sehr freuen für eure Beziehung und für deine Beziehungsfähigkeit zu Gott, aber auch zu den Menschen, dass es so deckungsgleich wird, wie der Herzenswunsch David deckungsgleich war mit dem Herzenswunsch Gottes. Wir kommen auf die Zielgerade. Und ich möchte euch noch kurz vor Ende eine Geschichte aus dem Alten Testament erzählen, die ihr wahrscheinlich auch kennt und die ebenso mein Herz berührt und wo ich manchmal auch Tränen in die Augen bekomme, weil ich etwas spüre von dem, was Gott geteilt hat mit einem Mann des Alten Testamentes. Ich denke an Hosea. Gott teilt mit Hosea in einer unglaublichen Art und Weise den Herzenskummer. Hosea soll eine Prostituierte heiraten. Das tut er. Sie bekommen Kinder und kurz darauf Gomer, seine Frau, geht zurück ihren alten Einkünften nach, ihrem alten Gewerbe nach. Sie geht zurück in die Stadt und verkauft ihren Körper. Und während Hosea, ein Mann Gottes, prophezeit und wo Gott sein Herz mit ihm teilt, verkauft sich in der gleichen Stadt seine Frau an der Ecke ihren Körper anderen Männern. Was für eine Zerreißprobe. Ich kann mir das gar nicht ausmalen, was das für uns und für unser Gemeindeverständnis heute überhaupt, was das überhaupt ausmachen würde, so eine Geschichte zu tragen und zu ertragen. Und wir lesen in der Bibel, warum das notwendig war, weil Gott teilt sein Herz mit Hosea. Und er zeigt Hosea über seine ehebrecherische Frau, wie Gott empfindet über sein ehebrecherisches Volk, das immer wieder in den Bund reingeht, gute Erfahrungen macht, die Treue Gottes erlebt und sich dann wieder prostituiert an andere Götter. Gott teilt sein Herz, seine Not, seine tiefste Trauer darüber, dass ich mich so oft, obwohl ich so gute Erfahrungen gemacht habe, wieder rauswinde, wieder das Zelt verlasse, wieder irgendwie ehebrecherisch werde und meine, in meinem eigenen Verstand, in meiner eigenen Ratio wüsste ich es viel besser, als wenn ich mein Vertrauen auf meinen Herrn setze. In meinen vermeintlichen Versicherungen und Sicherheiten, in Geld und irgendwelchen Dokumenten, ich mich dort wieder sicher und geborgen versuchen fühle und gleichzeitig ist es ein Beweis dafür, dass ich mich wieder aus dem Versorgen, aus dem Vertrauen, aus der Glaubensbeziehung von meinem Gott verabschiede. Und so teilt im Alten Testament Gott mit Hosea seine Herzensnot. Und es gab nur eine Lösung. Es gab nur eine einzige Lösung, dass neben all dem Bruch, neben all dem Zerbruch, neben all der Sünde, neben all dem Bündnisverlust und der Untreue diese Zeltgemeinschaft wiederhergestellt werden kann. Und wenn du noch keine Beziehung zu dem lebendigen Gott hast, dann würde ich dich einladen, an dieser Stelle jetzt dein Herz aufzumachen. Es gab nur eine Lösung für den Herrn, der gerecht und barmherzig zugleich ist, diese Zeltgemeinschaft mit dem ehebrecherischen Volk, mit seinen untreuen Kindern wiederherzustellen. Und das war das, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getan hat. Ich weiß nicht, wie oft ihr in den Bergen seid. Wir sind relativ oft zum Skifahren und zum Wandern dort. Und es hat mir ein Bergführer neulich wieder erzählt, wie er mit einer Gruppe auf den Berg ging und ein Unwetter ist aufgezogen. Und sie haben es gerade noch geschafft über den Bergkamm. Und dann sind die Blitze runtergezuckt und der Donner hat gegrollt. Und es kam ein Unwetter von größter Bedeutung und von einer größten Wucht auf diese Gruppe. Und der Bergführer sagte, weißt du, alle die, die sich unter dem Kreuz versammelt hatten, die blieben in diesem Unwetter verschont. Die blieben verschont. Das Kreuz hatte einen Blitzableiter und es hat die Blitze dieser Naturgewalt abgeleitet. Und die unter dem Kreuz sich lagerten, die unter dem Kreuz sich versammelten, die haben dieses Unwetter aushalten müssen. Die haben vielleicht auch die ein oder andere Sekunde Furcht gehabt. Und deshalb sagt Gott, dein Leben wird nicht frei von Unwetter und von Gewitter sein. Aber wenn du unter dem Kreuz bist, wenn du dich unter dem Kreuz lagerst, wenn du weißt, dass Jesus Christus für dich gestorben und auferstanden ist, dann darfst du ewige Gemeinschaft haben mit dem dreieinigen Gott. Und das ist eines der schönsten Bilder für Golgatha. Die unter dem Kreuz sich versammeln, die bleiben verschont. Die Blitze, der Zorn, all das, was Gott wiederherstellen und ertragen musste wegen unserer Untreue, das hat Christus gesühnt, damit wir ewige Gemeinschaft haben. Nicht nur hier Freude und Frieden und ein Teil seiner Herrlichkeit, sondern bis in alle Ewigkeit bist du eingeladen, Gemeinschaft mit deinem Herrn zu haben. Bin ich eingeladen, mit unserem Herrn Gemeinschaft zu haben. Und dieses Liebesangebot darf ich dir heute nochmal aussprechen und zum Ausdruck bringen. Und damit auch nochmal die Erklärung, dass Gott der Herr dein Gott ist. Du sollst keine anderen Götter neben ihm haben. So spricht der Herr, dein treuer, dein allmächtiger, dein dich versorgender Gott, der nicht so sehr liebt, wie dass du hier Zeltgemeinschaft mit ihm hast. Und das wird unsere Beziehungsfähigkeit maßgeblich beeinflussen. Amen.